Die allermeisten Fische, zumindest die, die wir gerne essen und die die Fischerei auch fängt, sterben eigentlich durch Fischerei.
Mission Klima!
Salon 5.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Romans, eure Jugendreporterin bei Salon 5 und ich bin heute hier mit Gerd Kaus und wir sprechen über Fische. Genau, Fische. Und eher gesagt, was macht der Klimawandel eigentlich mit den Fischen? Wir haben schon darüber gesprochen, dass ich ein sehr großer Fischfan bin, da ich jetzt Bio-LK habe und wir da sehr viel über Fische reden. Und also, Fische sind cool. Ich bin. Also falls ihr noch nie darüber nachgedacht habt, weil es wird immer so gefragt, so Katzen oder Hunde, aber hat doch schon mal jemand gefragt, Katzen, Hunde oder Fische. Aber wenn du jetzt deine Arbeit beschreiben müsstest, mit einem Wort, was wäre das?
Ich kümmere mich um die Fische.
Das ist sehr vielversprechend. Ich würde jetzt einmal den Ball rüberwerfen, Anführungsstrichen, und dir die Möglichkeit geben, dass du dich vorstellen kannst.
Ja, hallo erstmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Gerd Kraus. Ich habe vor langer Zeit mal Biologie und dann im Hauptstudium Fischereibiologie studiert. Und heute kümmere ich mich hauptberuflich um die Fische. Genau genommen leite ich ein Forschungsinstitut, was in Deutschland dafür zuständig ist, die Grundlagen für die jährlichen Fangquoten für die Fischbestände festzulegen.
Da frage ich mich als erstes, warum brauchen wir das? Also im Sinne von, warum ist es wichtig, dass ihr eure Arbeit macht?
Ja, das ist ganz wichtig, weil wir versuchen, dass es nicht zur Überfischung kommt. Wenn die Fischer einfach losfahren dürften und so viel fangen dürften, wie sie können, dann wären unsere Fischbestände wahrscheinlich in sehr schlechtem Zustand, weil die Fischer natürlich gern viel Geld verdienen wollen, möglichst viele Fische fangen. Und man kann in das Meer ja nicht so gut reingucken. Das ist ja also ein sehr, sehr großer, undurchsichtiger Raum. Und man versucht erstmal so viel zu fangen, wie man kann. Man weiß ja gar nicht, wie viel noch da sind. Insofern ist die Gefahr sehr hoch, wenn wir das nicht so ein bisschen regeln, dass die Fische einfach zu viele Fische fangen.
Und wie regelt ihr das?
Ja, also das ist relativ kompliziert, habe ich ja schon gesagt. Das Meer ist groß und weit, ne? Man kann da nicht reingucken so richtig gut. Insofern müssen wir mit sehr, sehr kleinen Stichproben arbeiten. Wir nutzen zum Beispiel auch das, was die Fischer in ihren Netzen haben, also die Fische selber, was dort gefangen wird. Das zählen wir ganz genau. Wir haben auch eigene Forschungsschiffe, mit denen wir rausfahren und versuchen mit kleinen Stichproben zumindest so eine Idee darüber zu kriegen, wer da so unterwegs ist. Und dann haben wir so ganz große, komplizierte Modelle. Wir sind so ein bisschen das wie die Bevölkerungsforscher der Fische. Also so ähnlich wie die Bevölkerungsforscher ausrechnen, wie viel Nachkommen produziert die Menschheit, wie wächst die Weltbevölkerung und so weiter. So ähnlich machen wir das auch mit den Fischen. Wir versuchen zu zählen mit Hilfe von Netzfängen und dann mit ganz großen Modellen rechnen wir aus, wie sich das weiter in die Zukunft entwickeln könnte.
Bei uns Menschen ist es ja so, dass wir über die Jahre, dass die Population ja vergrößert hat, also vervielfacht hat. Also viel, viel mehr Menschen sind jetzt da wie vor zum Beispiel 50 Jahren. Ist es bei Fischen genauso oder ist es eher so runtergegangen?
Nee, da ist es leider so ein bisschen anders. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir Menschen irgendwie sowas wie Raubtiere sind, weil wir ja Fische essen. Und je mehr Menschen wir werden, desto größer wird auch der Hunger auf Fisch. Und dementsprechend werden auch mehr Fische gefangen, sehr häufig mehr gefangen, als für die Fischbestände gut ist. Das heißt, die sind im besten Fall stabil und entwickeln sich einigermaßen linear, geradlinig über die Zeit. Aber sie nehmen nicht so zu wie bei Menschen.
Wie lange machst du deine Arbeit schon?
Wie lange mache ich meine Arbeit schon? Ich habe angefangen, 1990 zu studieren. Und das hat eine ganze Zeit gedauert. Damit macht man ja noch eine Doktorarbeit hinterher. Und 2002 war ich damit fertig. Und da bin ich angefangen zu arbeiten. Also das sind schon eine ganze Reihe von Jahren. Also über 20.
Über 20 Jahre. Also ich bin ja ein 2005er Baby. Das heißt, du hast schon angefangen zu arbeiten. Da war ich noch nicht mal ansatzweise in Sicht. Kann, wenn wir uns den Klimawandel anschauen, auch sagen, dass ich in meinem Leben gemerkt habe, dass der Klimawandel für uns Menschen sich zum Beispiel verändert hat. Also als ich klein war, war es noch im Frühling, konnte ich zu dieser Zeit mit T-Shirt rauslaufen, das war warm, stabil warm und nicht ein Tag war es warm und den nächsten Tag war es richtig kalt. Und im Winter gab es meistens Schnee und das gibt es ja jetzt zum Beispiel auch nicht mehr. Also manchmal, aber nicht häufig, dass wir im Winter zu Weihnachten Schnee haben und dass es im Frühling stabil warm ist oder nicht so kalt wird oder nicht schneit. Und hat man das? Entwickelt sich das bzw. beeinflusst das auch die Fische im Meer oder im Wasser?
Ja, das beeinflusst die Fische ganz maßgeblich. Ein ganz großer Teil der Wärme, die durch den Klimawandel entsteht, wird ja von den Meeren aufgenommen. Die Meere sind der große Puffer gegen den Klimawandel und nehmen ganz viel Wärme und Energie auf. Und das beeinflusst natürlich auch die Fische. Und da sich der Klimawandel in den letzten Jahren ja immer mehr an Geschwindigkeit zunimmt, erwärmen sich die Meere auch immer stärker. Das geht, habt ihr vielleicht alle auch gelesen, jetzt im Sommer ging es durch die Presse, dass die Meere dieses Jahr so warm sind wie nie zuvor. Also ganz, ganz viel wärmer als in der Vergangenheit. Das hat sehr viel mit dem laufenden El Niño zu tun. Das ist so ein Klimaphänomen im Südpazifik. Aber das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich und das beeinflusst die Fische. Also die verändern sich genauso wie das, was du wahrnimmst, wie sich deine Umgebung an Land verändert. So verändert sich die Umgebung der Fische auch sehr und sie müssen sich daran anpassen.
Konntest du das in deiner Zeit, in der du seit 2002 dort angefangen hast zu arbeiten, auch direkt sehen oder nicht so ganz?
Doch, das sehen wir tatsächlich ganz, ganz deutlich. Also wir fahren ja sehr regelmäßig. Ne? Teil meines Berufs ist es, regelmäßig mit Forschungsschiffen auf See zu fahren. Und wir fahren immer wieder in die gleichen Regionen dieser Welt und gucken uns immer wieder an der gleichen Stelle an, wie sich die Dinge von einem Jahr zum nächsten Jahr verändert haben bei den Fischen. Und das, was wir jetzt zum Beispiel in der Nordsee ganz deutlich sehen, ist, dass so Arten, die wir eigentlich eher aus dem Mittelmeerraum kennen, wie Meerbarben oder Sardinen und Sardellen, mittlerweile fest etabliert in der Nordsee sind. Also die Arten fangen durch den Klimawandel an, nach Norden zu wandern. Und mittlerweile haben wir in der Nordsee ganz viele Fischarten, die da eigentlich in der Vergangenheit gar nicht hingehörten. Und das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren ganz stark beschleunigt.
Okay, neben der Temperaturerwärmung der Sees gibt es auch noch andere Auswirkungen, die man in den Sees erkennen kann. Und wir Menschen sind ja dazu in der Lage, uns an unsere Umwelt anzupassen. Und theoretisch gibt es ja auch so evolutionäre Möglichkeiten für Tiere, sich an ihre Umwelt anzupassen durch Mutationen und diverse andere Sachen, die ich im Bio-LK gelernt habe. Haben Fische die Möglichkeit, das auch noch? Und könnten sie durch Mutation theoretisch sich an den Klimawandel anpassen? Oder sieht es eigentlich eher schlecht aus? Weil die Erde an sich ist ja auch so, dass das Klima sich, bevor wir auf der Welt waren, also die Menschheit, dass sich das Klima immer wieder angepasst hat und es kälter wurde und wärmer wurde und kälter wurde und wärmer wurde. Wie sieht das? Haben die Fische da eine Möglichkeit?
Ja, die Fische machen das natürlich genauso wie alle anderen Lebewesen auch. Alle Lebewesen unterliegen der Evolution und können sich durch die Evolution, durch genetische Mutationen an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Und das machen die Fische auch tatsächlich. Bei den Fischen geht das sogar ein bisschen schneller als bei uns Menschen, weil einfach die Generationszeiten bei den allermeisten Fischen wesentlich kürzer sind. Die werden ja nur einige Jahre alt. Das heißt, es kommen in der gleichen Zeit viel, viel mehr Fischgenerationen dazu, sich anzupassen. Also in einer Menschengeneration können wir zum Beispiel vielleicht 20 Heringsgenerationen sehen. Und jede Generation der Heringe hat die Möglichkeit, sich durch Genmutationen an die Umweltbedingungen anzupassen. Und das beobachten wir auch tatsächlich. Das, was bei den Fischen jetzt schon sichtbar ist, gerade ein Beispiel Hering kann ich da nochmal nennen. Wir sehen, dass insbesondere in der Ostsee die Bedingungen sehr, sehr schnell sehr viel wärmer geworden sind, weil es einfach ein abgeschlossenes, relativ flaches Meer ist. Und die Heringe, die werden durch die Wintertemperaturen, also wenn das ein bisschen wärmer wird, nach dem Winter, das Frühjahr beginnt, die Wassertemperaturen so über 4 Grad steigen, das ist das Signal für die Heringe, dass die anfangen, Eier zu legen, Nachwuchs zu produzieren. Und dieses 4-Grad-Signal, was die Heringe brauchen, das kommt immer früher durch den Klimawandel. Das wird also immer früher schon im Winter warm. Das heißt, die fangen immer früher an, Eier zu legen, dann schlüpfen die kleinen Heringslarven. Die finden zu dieser Jahreszeit aber noch nichts zu fressen und verhungern. Na, das ist also für die Heringe ein echtes Problem durch den Klimawandel, ne, dass die zu früh schlüpfen und noch kein Futter finden. Das, was jetzt passiert ist, dass die Heringe, die besonders spät dran sind, die also, ne, wie alles in der Natur, ist nichts genau auf dem Punkt. Der eine Hering fängt bei 4 Grad an und ein anderer fängt vielleicht schon erst bei 5 Grad an, Nachkommen zu produzieren. Und die jetzt ein bisschen später dran sind, weil sie erst bei einer etwas höheren Temperatur Nachkommen produzieren, die haben natürlich einen evolutionären Vorteil. Das heißt, da schlüpfen dann die Larven ja später und die finden dann schon was zu fressen. So funktioniert da die Selektion und dann die Evolution beim Hering, dass die, die sich an diese neuen Bedingungen, also später Eier legen, gut anpassen konnten, überleben und die anderen sterben aus.
Selektion. Sinn und Evolution. Ja, das
Genau.
sind Begriffe, die ich aus dem Bio-LK schon mal gehört habe. Und hier für meine
Das kann einen durch das gesamte
Abiturprüfung.
Berufsleben begleiten, wenn man Pech
Also
hat oder
Leute,
Glück.
seht ihr, dass der Schulunterricht bringt auch sehr viel. I mean, Bio-LK, falls ihr Biologie studieren wollt, gute Voraussetzung. Nächste Frage. Welche Fischarten sind besonders anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels und warum?
Ach, das habt ihr bestimmt auch schon mal im Bio-LK gemacht. Besonders anfällig sind immer die Spezialisten, ne? Es gibt ja Spezialisten und Generalisten. Also Tiere, Generalisten wären welche, die ein besonders breites Nahrungsspektrum haben, also sehr viel unterschiedliche Beute verdauen können. Und Spezialisten sind diejenigen, die so eine ganz spezielle ökologische Nische haben, die nur ganz bestimmte Bedingungen gut finden, sich auf einen ganz speziellen Nahrungsorganismus spezialisiert haben oder wo sich die Physiologie auf ganz bestimmte Umweltbedingungen angepasst hat. Das sind immer diejenigen, die durch Klimawandel besonders stark betroffen sind. Und die Generalisten, die besonders viele verschiedene Dinge fressen können, die besonders robust sind, die vielleicht auch ohnehin in Meeresgebieten leben, die sehr, sehr variable Umweltbedingungen haben, wie zum Beispiel jetzt in der Nordsee, im Wattenmeer, im flachen Wasser, wo die Gezeitenströmungen sehr, sehr stark sind, wo die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter sehr, sehr groß sind. Die Tiere, die dort leben, die sind durch ihre natürliche Umgebung schon sehr gut angepasst an variable oder sich ändernde Umweltbedingungen. Die kommen da gut mit klar. Und es gibt eben andere, die in ganz speziellen, stabilen Umweltbedingungen leben, wo wenig, wie in der Tiefsee, wo die Dinge sich nur ganz langsam und sehr wenig ändern. Die haben wesentlich größere Schwierigkeiten, sich an Veränderungen anzupassen.
Wenn die große Herausforderung haben, sich daran anzupassen, heißt es, haben diese Fische dann die Möglichkeit, sich gegen den Klimawandel dort aufzustemmen, oder sind die dann höher davon, also wahrscheinlich sind sie dann höher davon betroffen, auszusterben? Können sie denn dagegen was machen, also die Fische, so wie bei den anderen, dass sie Mutationen aufbringen können oder?
Tatsächlich, das mutieren können ja alle Organismen und auch die Spezialisten, denen es schwieriger fällt, sich anzupassen, die können sich natürlich durch Mutationen, durch Genetik auch an geänderte Umweltbedingungen anpassen. Nur das fällt ihnen viel, viel schwieriger. Und da muss man vielleicht noch einen weiteren Aspekt im Auge behalten. Es ist ja nicht nur der Klimawandel, der die Tiere in den Ökosystemen stresst. Es gibt ja noch viele andere Faktoren wie Fischerei, wie Schifffahrt, wie Meeresverschmutzung. Und bei diesen Tieren, die besonders gefährlich sind und in besonders sensiblen Lebensräumen, wie zum Beispiel der Tiefsee leben, die kommen besonders schlecht mit Stress klar. Das heißt, da müssen wir aufpassen, dass wir genügend Schutzräume für diese besonders sensiblen Tiere schaffen, damit sie Möglichkeiten haben, mit relativ geringem Stress und über einen langen, relativ ungestörten Zeitraum sich an die neuen Bedingungen anpassen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei den Generalisten, die kommen schon irgendwie klar. Und für die anderen müssen wir Schutzräume schaffen, wo sie sich in aller Ruhe anpassen können. Dann funktioniert das bis zu einem gewissen Grad zumindest.
Wie sehen solche Schutzräume aus? Sind die dann komplett, okay, das Wort nochmal, also komplette, wie
Ja,
so ein Aquarium?
Schutzgebiete, ne? Genau. Also das ist, man redet dann von Schutzgebieten und die kann man auch noch wieder unterteilen in Gebiete, wo nur bestimmte Nutzungen nicht zugelassen sind oder eben Gebiete, wo man wirklich die Wildnis Wildnis sein lässt, wo gar keine menschlichen Aktivitäten stattfinden dürfen. Und das sind in der Regel so Gebiete, die den Fischen besonders gut tun, den Sensiblen. Und in der Regel macht man es so, dass man diese Gebiete auch dort schon einrichtet, wo man weiß, dass nicht nur Fische, sondern auch andere Ökosystemkomponenten wie Korallen oder irgendwelche besonderen Meeresbewohner, die besonders sensibel und selten geworden sind, dass die gut geschützt werden. Und da richtet man Schutzgebiete ein, die es dann zum Beispiel den Fischern verbietet, dort reinzufahren oder wo auch keine Berufsschifffahrt stattfinden darf. Und wie ein Aquarium ist es natürlich nie so ganz, weil das Meer ist ja, das kann man ja nicht abschotten, da kann man ja keine Wände einziehen, ne? Und die Meeresströmungen verbinden alles miteinander. Insofern ist es schwierig, so Dinge wie zum Beispiel die Meeresverschmutzung aus solchen Schutzgebieten rauszuhalten. Aber die direkten Eintragsquellen von Meeresschmutz oder von Verschmutzung ins Meer, das sollte man schon versuchen, irgendwie in diesen Gebieten auch rauszuhalten. Aber es funktioniert eben nicht ganz so gut wie im Aquarium, wo man einfach Wände drumherum baut und dann kann man es drin gestört lassen. Dafür haben die Tiere, wenn es dann wirklich zu warm wird, aber im Meer natürlich auch immer die Gelegenheit, nach Norden weiter auszuweichen, wo es dann kühler wird.
Was passiert eigentlich, wenn sich Fischer nicht an die an diese Schutzmaßnahmen halten, also beziehungsweise wenn sie in einen Fischereiverbotsbereich reinfahren und dann da fischen?
Dann müssen sie Strafe bezahlen, wenn sie erwischt werden. Ne? Aber das Problem oftmals ist natürlich, dass das Meer sehr, sehr groß und weit ist, und dass das gar nicht so gut überwacht werden kann wie jetzt an Land, wo es relativ einfach ist zu schauen, wer ist jetzt in meinem Naturpark, in meinem Naturschutzgebiet unterwegs. Auf dem Meer ist das gar nicht so leicht zu überwachen. Man versucht das mit Satelliten zu machen, also die Fischereifahrzeuge, die müssen mittlerweile alle so einen Satellitentransponder an Bord haben, der regelmäßig ihre Positionen meldet. Zumindest die größeren Fischer, ne, die haben alle so ein Gerät an Bord. Das kann man dann ganz gut machen. Bei den kleineren wird es dann schon schwieriger, ne, wo dann zum Teil auch gar nicht die Energieversorgung an Bord sowas hergibt, solche Systeme. Da wird es wirklich schwierig zu überwachen. Da muss man dann schon genau hingucken, aber schwarze Schafe gibt es trotzdem überall.
In welcher Höhe befinden sich ungefähr die Strafzahlungen?
Das ist ein gar nicht so leicht. Das ist nämlich sehr unterschiedlich von Land zu Land. In Europa müssen wir das so ein bisschen in unserem europäischen Rechtssystem betrachten. Und da müssen Strafen immer verhältnismäßig sein. Verhältnismäßig heißt, ich kann jetzt zum Beispiel einen Fischer, der sich nicht an die Regeln hält, genauso bestrafen wie jemand, der jemanden anderen umgebracht hat. Oder der ein großes wirtschaftliches Kapitalverbrechen begangen hat und zig Millionen Euro veruntreut hat. Der bekommt eine Strafe, die verhältnismäßig zu seiner Tat ist. Und gerade so Verbrechen gegen die Natur, muss man leider sagen, die werden oftmals von den Gerichten und von unserem Rechtssystem als verhältnismäßig geringfügig eingestuft. Das heißt, die Strafen sind gar nicht so hoch. Und damit ist das für die Fischer zwar schon auch schmerzhaft, zumindest in Europa, wenn sie erwischt werden, dann kriegen sie auch Punkte, so ähnlich wie die Autofahrer. In Flensburg gibt es auch ein Punktesystem für die Fischer. Und ab einem bestimmten Punkt, wo sie zu oft erwischt worden sind, können sie auch ihre Lizenz verlieren. Aber da muss man schon ganz schön viel Schindluder treiben, damit es so weit kommt. Das ist in Norwegen zum Beispiel ganz anders. Die sind wesentlich strikter. Also da sehen wir und hören wir auch von den Fischern, mit denen wir reden, dass in Norwegen lässt sich keiner erwischen. Also da passen alle auf und halten sich an die Regeln, weil sie genau wissen, dass die Strafen sehr drakonisch sind. Also da gibt es große Unterschiede.
Und plant die EU eigentlich das anzupassen, dadurch, dass wenn Norwegen da so strikt ist, ist das ja auch eigentlich ganz gut, weil wenn Menschen sich, beziehungsweise Fischer sich nicht daran halten, das ist ja auch eine Gefährdung für unsere, für die Biodiversität der Fische. Und das ist mit voranschreitendes Klimawandel ist ja sehr gefährlich. Und wenn es halt nur so eine kleine Strafe ist, wo man so denkt, so, ja, okay, bezahle ich und dann fische ich weiter, dann schützt man die Fische ja nicht wirklich. Und dann werden die Fische ja hilflos ausgesetzt.
Ja, also das ist, ich glaube, es findet im Moment ein Umdenken auch statt, ne? Sowohl bei den Politikern als auch bei den Gerichten, dass die Leute, die Schäden an der Natur verursachen, stärker bestraft werden müssen. Und dass wir vor allen Dingen auch im Hinblick auf zukünftige Generationen unser Handeln viel, viel stärker daran ausrichten müssen, dass es in Zukunft den Menschen auch noch gut geht und den nachfolgenden Generationen. Aber im Moment in der jetzigen Gerichtsprechung ist das noch nicht überall angekommen. Ich glaube, da findet jetzt so langsam ein Wandel statt. Und ich hoffe, der Wandel geht weiter und bremst sich nicht durch alle möglichen anderen politischen Entwicklungen wieder aus.
Also bei uns Menschen ist es ja so, dass wir unsere Lebensspanne oder unsere Lebenserwartung sich ja immer verlängert hat. So damals im Mittelalter war die ja relativ kurz und jetzt ist sie ja relativ, sagen wir mal, länger geworden. Sieht man auch, dass die Lebenserwartung für Fische sich durch den Klimawandel und durch die Veränderung deren Lebensraum sich verändert hat?
Das sieht man tatsächlich, das ist ein bisschen eine lustige Geschichte, will ich nicht sagen, aber zumindest eine ungewöhnliche Geschichte. Denn die allermeisten Fische, zumindest die, die wir gerne essen und die die Fischerei auch fängt, sterben eigentlich durch Fischerei. Na, das ist die Haupttodesursache für die allermeisten Fische, die bei uns auf dem Teller landen. Und je nachdem, wie intensiv wir fischen, je nachdem, wie viele Fische wir wegfangen, ändert sich die Lebensspanne im Mittel bei den Fischen. Das ist eigentlich bei den Fischen der stärkste Faktor. Und insofern kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen, ob jetzt der Klimawandel einen direkten Einfluss hat auf die Lebensspanne der Fische oder durch Meeresverschmutzung, weil die meisten schon vorher weggefangen werden, bevor sie eines natürlichen Todes sterben würden.
Wissen wir eigentlich, wie lange zum Beispiel so ein Thunfisch oder ein Lachs leben würde, wenn er so, also Leben, er, natürlich ist er jetzt ein Beutetier. Und wenn er nicht von uns gefressen wird, könnte er von einem anderen Tier im Wasser gefressen werden. Das ist jetzt bei uns Menschen anders, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass wir gefressen werden und dadurch dann sterben, so einfach an Altersschwäche meistens oder an Krankheiten. Gibt es irgendwelche auffälligste Zeichnungen darüber, ob was man gesehen hat, so wie Fische, wenn sie in einem sehr süßen Aquarium, nicht Aquarium, weil das ja dann wiederum ein anderer Lebensraum, aber so einem geschützten Lebensraum sind, wo sie keine natürlichen Feinde haben und sich einfach so weiterentwickeln, bis es nicht mehr geht, wie lange da die Lebensspanne ist.
Ja, es gibt auch natürliche Lebensspannen bei Fischen. Also erstmal im Unterschied zu uns wachsen Fische eigentlich ein Leben lang. Also die werden zwar sehr langsam, wenn sie alt werden, werden aber immer größer und wachsen immer weiter und haben eigentlich, wenn sie nicht durch Krankheiten dahingerafft werden, auch zum Teil eine wirklich sehr, sehr lange Lebensspanne. Gerade bei den großen Fischen wie Thunfischen oder auch Kabeljau, die können so deutlich über 20, 30 Jahre alt werden. Ganz besonders langlebige Fische sind zum Beispiel die Rotbarsche. Die Rotbarsche werden erst so mit 40 Jahren werden die erst erwachsen und können Nachkommen produzieren und können also durchaus 90 bis 100 Jahre alt werden, wenn sie nicht vorher weggefangen oder weggefressen werden. Das ist auch ganz unterschiedlich von Fischart zu Fischart. Gibt welche, die wirklich nur wenige Jahre leben. Das sind in der Regel so kleine Schwarmfische wie Sardellen, die wir gerne auf der Pizza liegen haben zum Beispiel, oder auch kleine Heringe und Sprotten. Die werden nur ein paar Jahre alt, 5, 6 Jahre, und dann ist in der Regel bei denen schon Feierabend. Aber die größeren Raubfische können 20, 30, bei einigen Tiefseearten wie dem Rotbarsch kann das bis zu 100 Jahre werden und älter.
Gibt es eigentlich so Fischkrankheiten, die vielleicht durch den Klimawandel verstärkt oder erhäuft vorkommen?
Ja, gibt es tatsächlich auch. Man vermutet, also sind überwiegend, Krankheiten ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort, es sind überwiegend Parasiten, die durch den Klimawandel befördert werden bei Fischen. Durch die Erwärmung der Meere, scheint es eine Tendenz zu geben, dass Parasiten sich besser verbreiten können. Und Parasiten schwächen dann in der Regel, die Fische, und das führt dann auch dazu, dass sie schneller krank werden und dann möglicherweise auch an Altersschwäche oder an starker Parasitierung versterben. Das ist eigentlich so der Haupteffekt, den wir bei Fischen sehen. Ein anderer wichtiger Effekt, der auf physiologischer Ebene bei Klimawandel oder wenn wir vom Klimawandel sprechen, bei Fischen passiert, ist auch ganz spannend. Das ist auch wieder Biologie-Leistungskurs. Die Fische oder das Wachstum der Fische oder der Metabolismus, also das Funktionieren des Körpers bei Fischen, die sind ja kaltblütig, ne, werden also von ihrer Umgebungstemperatur sozusagen gesteuert. Und wenn die Wassertemperaturen wärmer werden, dann laufen diese ganzen inneren Stoffwechselprozesse bei Fischen schneller ab. Wenn sie schneller ablaufen, dann brauchen sie auch mehr Nahrung, ne, um wachsen zu können, wird viel, viel schneller verdaut, dann muss mehr Nahrung gefressen werden. Wenn jetzt aber gar nicht mehr Nahrung da ist, dann kann die Erwärmung der Meere dazu führen, dass die Fische hungern müssen, weil sie eben diesen schnellen, durch die Wärme bedingten Stoffwechsel haben, aber gar nicht mehr genug Nahrung finden, um den zu befriedigen. Und ein ganz extremes Beispiel ist, wenn der Stoffwechsel sich durch Temperatur sehr, sehr stark beschleunigt. Das braucht ja auch Sauerstoff, ne? Das wisst ihr auch aus dem Bio-Leistungskurs. Wenn man Dinge verdaut, und verstoffwechselt, dann wird Sauerstoff gebraucht. Und irgendwann ist der Stoffwechsel bei den Fischen, wenn es sehr, sehr warm wird, so schnell, dass sie ein Sauerstoffdefizit im Körper anhäufen. Also dass sie einfach nicht mehr genug Sauerstoff über ihre Kiemen aufnehmen können, um den schnellen Stoffwechsel damit am Laufen lassen zu können. Und das ist dann der Moment, wo es den Fischen auch wirklich zu warm wird, ne, wo sie nicht mehr gut gedeihen, wo sie nicht mehr wachsen und aus ihrem Temperaturoptimum rauslaufen und dann entweder nach Norden abwandern müssen oder sich nicht mehr vernünftig vermehren können, oder ansonsten nicht mehr gut funktionieren, weil es zu warm geworden ist.
Welche langfristigen Folgen muss die Menschheit, nochmal, welche langfristigen Folgen des Klimawandels erwarten Sie für die Fischereiindustrie und auch für die Ernährungssicherheit für uns Menschen?
Ich fange mal mit der Fischereiindustrie an. Das ist einfacher. Das andere ist so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Also die Fischerei muss sich auf Fischbestände einstellen, die ihre Verbreitungsgebiete ändern. Das ist das, was der Klimawandel zuvorderst mit den Fischbeständen in unseren Meeren macht. Wenn es denen zu warm wird, dann wandern die Richtung Norden aus. Und wandern heißt nicht, jeder einzelne Fisch schwimmt dahin, sondern die Gebiete, die weiter nördlich liegen, wo die Umweltbedingungen gut geeignet sind, da vermehren sich die Fische stark. Und in den Gebieten, wo es zu warm geworden ist, wo die Vermehrung nicht mehr funktioniert, oder wo auch die Physiologie, das, was ich eben besprochen hatte, nicht mehr so gut funktioniert, da sterben die nach und nach aus. Und so verlagern sich Fischbestände dann zunehmend in Richtung günstiger Umweltbedingungen. In der Regel ist das unter Klimawandel dann Richtung Norden. Da müssen sich die Fischer darauf einstellen. Die werden ihre Fanggründe ändern müssen. Das ist aber gar nicht so einfach, weil das Meer ist ja unterteilt in viele verschiedene Zonen. Und die verschiedenen Länder, die Fischfang betreiben, haben jeweils bestimmte Rechte in bestimmten Zonen. Und wenn die Fischbestände jetzt nach Norden wandern und die Fischer mitwandern wollen, dann kommt vielleicht der deutsche Fischer irgendwann irgendwo in Island an, wo die Isländer sagen, ja, aber hier habt ihr ja gar nichts zu suchen. Das sind ja gar nicht eure Fischbestände, das sind ja unsere Gewässer. Ne? Also da müssen dann politisch neue Abkommen ausgehandelt werden, um sicherzustellen, dass eben die Nationen, die den Fischbeständen hinterher wandern, hoffentlich auch noch ein Stück vom Kuchen abbekommen und nicht nur die, die weiter im Norden liegen, alles für sich reklamieren dürfen. Das ist also eine ganz, ganz heikle politische Verhandlungsrunde, die da notwendig wird. Und diese Art von Verhandlungen, das beginnt jetzt auch, weil wirklich die Fischbestände wandern. Das sehen wir ganz deutlich. Also mittlerweile fangen wir Makrelen um Island und Grönland. Das ist eine sehr wertvolle Fischereiressource. Da werden zigtausende von Euro mit verdient. Und da sind jetzt Nationen wie Island und Grönland in diese Fischereien eingestiegen. In der Vergangenheit waren da keine Makrelen, da haben die gar nicht gefischt auf diese Art. Und jetzt sagen die Europäer, ja, aber das sind doch eigentlich unsere Makrelen, die sind ja nur ein bisschen weiter nach Norden gewandert, finden wir gar nicht gut. Und das politisch auszuverhandeln, ist eine ziemlich schwierige Geschichte im Moment. So, das bedeutet aber auch, dass einige von den Fischern, solange bis da keine neuen Abkommen geschlossen sind, möglicherweise damit leben müssen, dass sie weniger fangen oder andere Arten, die von Süden dann in die Gebiete, in denen sie ursprünglich unterwegs waren, einwandern. So, das ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist Ernährungssicherheit. Was macht der Klimawandel mit unseren Fischen und ihrer Rolle in der Ernährungssicherheit der Menschheit? Das ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Alle Prognosen sagen, dass wir auf sehr, sehr langen Zeitskalen, also so in Richtung 50, 100 Jahre nach vorne geschaut, dass die Meere weniger produktiv werden. Das liegt nicht nur an der Erwärmung, sondern liegt auch an der zunehmenden Versauerung. Das heißt, die Umweltbedingungen insgesamt in den Meeren werden sich verschlechtern. Und das wird gerade dort, wo besonders fischreiche Gebiete sind, das sind die Westseiten der Kontinente, die großen Auftriebsgebiete vor zum Beispiel Südamerika oder vor Afrika, die werden insbesondere unter dem Klimawandel leiden. Und da werden weniger Fische da sein. Das sind die ganz großen Bestände, die großen Massen in den Meeren auch ausmachen. Eine gewisse Zeit werden die nördlichen Länder und die Arktis, wo auch mehr eisfreie Gebiete auf dem Schelf entstehen, profitieren. Und da werden sich die Fischbestände positiv entwickeln. Aber insgesamt wird die Entwicklung, je länger wir nach vorne schauen, für die Fischbestände weniger positiv ausfallen. Und die Produktivität der Meere geht runter, auch bedingt durch Biodiversitätsverluste zum Beispiel, die mit der Versauerung zusammenhängen unter anderem. Das heißt, die Bedeutung der Fischerei oder der Fische in unserem Ernährungsmix als wertvolle Proteinressource wird über die Zeit 50, 100 Jahre nach vorne geschaut wahrscheinlich eher abnehmen. Da werden wir uns auf Alternativen stürzen müssen.
Bei Fleisch, also bei Schweinefleisch und bei Hühnchen gibt es ja sowas wie die Massenproduktion. Gibt es sowas auch bei Fischen oder, und wenn nicht, gibt es die Möglichkeit, oder eher gesagt, nicht die Möglichkeit, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft auch eine Massenproduktion bei den Fischen geben wird?
Ja, da sprichst du tatsächlich ein ganz wichtiges Thema an, ne? Das Thema Aquakultur, Fischzucht. Das ist tatsächlich eine Alternative, um uns zunehmend unabhängiger von der Fangfischerei zu machen. Aber, da gibt es ein großes Aber. Das, was wir hier in Westeuropa besonders gerne essen, wie Lachsfilet oder die Dorade oder das Wolfsbarschfilet, das kommt in der Regel heutzutage fast alles aus der Aquakultur. Das sind alles Fische, die im Moment in ihrer Ernährung noch angewiesen sind auf Fischöl oder Fischmehl in der Nahrung. Das heißt, wenn wir diese Tiere züchten, dann müssen wir Fische fangen, kleine Fische in der Regel, Schwarmfische, Sardinen und Sardellen, die dann zu Fischmehl und Fischöl verarbeitet werden, was dann wiederum die Nahrung für unsere Fischzuchten hier in Europa ist. Das ist also eine Sache, die ist nicht so richtig nachhaltig, weil wir am Ende eben keine neuen Ressourcen autark produzieren, sondern am Ende müssen wir wieder auf die Fangfischerei zurückgreifen. Das ist nicht gut. Besser ist da zum Beispiel tatsächlich der Karpfen. Der ist nämlich Vegetarier. Das heißt, wenn wir in Teichen Karpfen produzieren, dann ist das gar nicht so schlecht, weil die sehr effizient die Nahrung verwerten. Sie sind relativ niedrig in der Nahrungskette und da ist der ökologische Fußabdruck richtig gut, ne? Also das sind tierische Proteine, die sind wertvoll in der menschlichen Ernährung, sind wichtig für unser Wachstum und gleichzeitig können wir die auch noch vegan ernähren und müssen nicht auf Fangfischerei zurückgreifen. Das ist also eine tatsächlich ganz gute Alternative. Das sind eben oftmals Süßwasserfische, die in Fischzucht ganz gut funktionieren und vor allen Dingen auch einen geringen ökologischen Fußabdruck haben. Wesentlich besser als Schweinefleisch oder Rindfleisch zum Beispiel.
Können wir Fische eigentlich antrainieren, andere Nahrung zu sich zu nehmen? Weil so Schwein, ich weiß nicht, ob Schweine Pflanzenfresser sind, aber so, es gibt ja auch diese Ernährungsersatzprodukte, die sehr chemikalisch und sehr chemisch aufgebaut sind. Aber können wir die Fische auch dazu trainieren, dass sie das dann zu sich nehmen anstelle der Fische?
Ja, das können wir tatsächlich. Bei Lachsen macht man das heute auch schon. Also man kann Lachse heute fast vegan ernähren, also rein pflanzlich. Das, was am Ende anders ist, das ist ein anderes Produkt, was rauskommt. Also das, was heutzutage viele, gerade ältere Menschen ja auch schätzen an Fisch, ist eben, dass da die gesunden Omega-3-Fettsäuren drin sind, die gut für Herz und Kreislauf sind und so weiter. Das ist eine Sache, die kommt insbesondere dadurch zustande, dass die mit Fischmehl und Fischöl in der Nahrung aufgezogen werden. Wenn man sie rein vegan ernährt, dann ist die Zusammensetzung des Muskelfleisches ganz anders. Dann ist es zwar immer noch wertvolles Protein, aber das, was viele Leute daran schätzen, ist dann was anderes. Also soll heißen, ja, das funktioniert schon bis zu einem gewissen Grad. Nicht bei allen Fischen, die wir züchten, aber durchaus bei einigen. Gibt ja aber natürlich auch noch, da hattest du eben auch schon drauf angesprochen, ganz andere Möglichkeiten, die Ernährungswirtschaft wandelt sich ja gerade zu Hochtechnologie im Moment, ne? Dass man Fleisch und auch Fisch mittlerweile in Nährlösungen aus Zellen züchtet. Das funktioniert bei Fisch auch schon ganz gut. Da gibt es jetzt auch schon ein Unternehmen hier in Deutschland, die das intensiv ausprobieren und auch auf den Markt bringen wollen. Die züchten tatsächlich aus Zellkulturen Lachs. Und das ist vom ökologischen Fußabdruck einigermaßen verträglich. Früher brauchte man immer, um diese Kulturen zum Wachsen zu bringen, noch Kälberserum. Das war nicht so ganz nachhaltig. Da hat man mittlerweile andere Lösungen gefunden, wie man diese Kulturen zum Laufen bringt. Das könnte unter Umständen durchaus eine wertvolle Ernährungsalternative sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass es schon klug ist, wenn wir insgesamt unseren Konsum von tierischen Proteinen, zumindest bei uns in der westlichen Welt, wo wir es nicht wirklich dringend brauchen, um gut wachsen zu können und gesund zu sein, einfach noch ein bisschen weiter runterschrauben. Das ist schlau.
Du hast ja gerade diese neuen Technologien angesprochen. Gibt es noch weitere Technologien, die wir Menschen gerade am Erforschen sind, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Fischerei zu mildern und unseren Konsum von Fisch hochzuhalten?
Ja, also ich glaube, in der Fischerei selber ist die Möglichkeit technologisch durch technologische Entwicklung irgendwas zu machen, relativ gering. Es ist wirklich die alternative Aquakultur, die wir dann durchdenken müssen. Ne? Aquakultur, da kann man die Umweltbedingungen sehr genau steuern. Man hält die Fische dann ja eben in so Aquarien oder größeren Becken oder Teichen oder was auch immer. Da kann man die Umweltbedingungen auch gegen den Klimawandel ganz gut steuern, damit es den Fischen gut geht und sie wachsen. Das ist also eine der Dinge, die man technologisch weiter vorantreiben muss. Und dann ist da der ganz wichtige Faktor, dass diese Aquakulturen einerseits das Tierwohl beachten, ne? Also dass es den Tieren wirklich gut geht in diesen Kulturen. Und auf der anderen Seite sind die Abwässer aus den Aquakulturen, die müssen irgendwie im Kreislauf betrieben werden, dass man da also keine Schadstoffe aus diesen Anlagen in die Umwelt geben muss, sondern dass man das Wasser wieder aufbereitet, soweit wie es irgendwo geht. Dann ist das eine ganz gute und effiziente Möglichkeit, weiter Fisch zu produzieren. Die andere Alternative sind eben diese technischen Lösungen, über die wir eben gesprochen haben. Aber in der Fischerei selber ist die Anpassung wirklich den Fischbeständen zu folgen, den Fischbeständen genügend Rückzugsräume zu geben, damit sie sich an den Klimawandel anpassen können, also Schutzräume zu schaffen und dann politisch zu schauen, wie man die veränderten Verbreitungsgebiete der Fischbestände zwischen den Nationen neu aushandelt, sodass alle zufrieden sind. Aber das ist natürlich ein dickes Brett, ne? Also das weißt du ja auch, im Moment politisch sieht das alles nicht so richtig gut aus. Man redet nicht so gerne miteinander und versucht nicht so gerne gemeinsame Lösungen zu finden, sondern jeder ist sich selbst der Nächste. das betrachte ich tatsächlich mit sehr großer Sorge. Insofern ist die Alternative wahrscheinlich wirklich eher im Bereich Fischzucht, Aquakultur zu suchen.
Was können wir Otto-Normalverbraucher tun, damit es den Fischen gut geht?
Ja, das ist natürlich eine große Frage. Also den Fischen geht es immer dann gut, wenn wir es schaffen, wenig Müll, wenig Schmutz, Dreck in die Meere einzutragen. Also so sollten wir versuchen, wenn wir über das Thema Plastik nochmal kurz sprechen, möglichst wenig Plastik verwenden. Wenn wir Plastik verwenden, schauen, dass es recycelt wird und nicht irgendwo in der Umwelt landet. Denn ganz viel Plastik landet in den Meeren, wird von den Fischen zum Teil mit Nahrung verwechselt. Das ist nicht gut. Also das heißt, wenn wir uns an Land ökologisch sinnvoll verhalten, wenig Müll produzieren, unseren ökologischen Fußabdruck gering halten, dann profitieren auch die Meere davon und die Fische. Das ist so das ganz große Bild. Was können wir tun über unseren Konsum? Ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema Fisch, bevor wir ihn kaufen, auch beschäftigen. Also schauen, dass es Fisch ist, der aus Beständen kommt, die nicht überfischt sind, die nachhaltig bewirtschaftet sind. In der Aquakultur schauen, dass das nicht irgendwo vielleicht ein Fisch ist, der aus einer Region der Welt kommt, wo Umweltstandards nicht besonders hoch sind. Auch da kann man ein bisschen drauf achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ansonsten ist Fisch auf jeden Fall ein gesundes Nahrungsmittel. Ich würde es aus meinem Ernährungsmix nicht völlig rausstreichen. Das macht durchaus schon Sinn. Aber man muss ähnlich wie Fleisch vielleicht auch nicht 7 Tage in der Woche Fisch essen.
Und jetzt zum Abschluss eine meiner Lieblingsfragen. Was ist dein Lieblingsfisch? Also nicht unabhängig von welchen Fisch du gerne isst, sondern einfach so, welcher? Was ist dein Lieblingsfisch?
Weil er cool ist. Ich finde den Mondfisch cool.
Ah, der große. Ich bin ein sehr großer Orca-Fan. Ich finde ihn sehr süß.
Der Orca. Du bist doch Biologie-Leistungskurs. Orca ist ein Wal. Das ist ein Meeressäuger.
Ja, dann würde ich für die Quallen gehen.
Na okay, alles klar. Nee, ich mag den Mondfisch. Der ist so träge und kommt mit wenig Aufwand durchs Leben und lässt es sich gut gehen, ist in sonnigen Regionen unterwegs. Und ich glaube, dem geht's gut.
Dann sage ich mal, lass uns alle ein bisschen mehr wie der Mondfisch sein. Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute dieses Interview zu führen. Leute, hört euch unsere anderen Podcasts an. Folgt uns auf Instagram, salonflip_. Möchtest du noch irgendwas sagen, Gerd?
Nee, ich habe mich total gefreut. Hat mir total Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Und wenn du mal über ein anderes spannendes Thema aus der Biologie sprechen musst, vielleicht in Vorbereitung deines Abis, darfst dich gerne wieder melden. Hat mir Spaß gemacht.
Also wenn du den Kohlenstoffkreislauf kennst, ich denke mal drüber nach. Da könnte ich Hilfe gebrauchen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Neues über Fische gelernt. Ich bin ja, wie ihr wisst, ein sehr großer Fischfan. Oder falls ihr es vergessen habt, ich mag Fische. Auch wenn Orcas Säugetiere sind. Die anderen sind auch ganz cool. Habt alle noch einen sehr schönen Tag. Bye!
Tschüss!
Mission Klima!
Salon 5